Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Brilliant goal! Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal.
Alles zur WM der Frauen.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen nach diesem einen Tag Pause zum ersten Rasenfunk zu den Achtelfinalen dieser WM in Australien und Neuseeland. Kurz vergessen, wo wir überhaupt sind. Perfekt. Es war schon irgendwie ein langer Morgen. Ich bin Eva Lotter-Bohle. Ich freue mich sehr, dass ich euch hier wieder begrüßen darf, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr den Rasenfunk unterstützt, weil er ist immer noch und bleibt auch crowdfinanziert. Das ermöglicht, dass auch ein Max vom Wacken eine Aufnahme machen kann, während ich mich um das andere Spiel kümmere, dass Annika in Australien und Neuseeland ist und oder in Australien auf jeden Fall, und dass ich hier als Moderatorin sitze und natürlich eben auch, dass ich Gästinnen dabei habe. Und da darf ich als allererstes zum zweiten Mal in dieser Woche Nele Hüfer begrüßen. Sie ist freie Sportjournalistin. Ihr findet sie unter @hiphip auf Twitter und ihr folgt ihr sowieso schon alle. Hallo Nele.
Hallo, guten Morgen oder guten Mittag jetzt eher schon oder guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört.
Haben wir, glaube ich, alle Tageszeiten durch. Und das zweite Mal zu dieser WM, glaube ich, aber das erste Mal mit mir hier, darf ich Jolle begrüßen. Hallo Jolle.
Hallo, ja, ich freue mich sehr. Oder auch gute Nacht haben wir noch vergessen. Das geht auch noch.
Ah ja, sehr gut.
Kann gleich auch noch ein Liedchen singen. So ein gute Nachtlied, gute Morgenlied. Dann, ich fürchte nur, dann hören uns keine Menschen mehr zu. Deshalb wollen wir das mal lieber vermeiden. Genau, wie schon gesagt, wir sprechen über die ersten beiden Achtelfinalspiele, die heute Morgen um 7 und eben um 10 stattgefunden haben. Und wir wollen da das tatsächlich chronologisch durchgehen und fangen an mit dem Spiel zwischen der Schweiz und Spanien im Eden Park in Auckland vor 43.217 Zuschauerinnen. Insgesamt am Ende ist der Endstand 5:1 für Spanien. Spanien geht in der 5. Minute durch Aitana in Führung und dann bleibt Spanien eigentlich auch die dominantere Mannschaft, aber durch ein Eigentor von Codina, die einen Rückpass zu Coll viel zu ungenau spielt, obwohl überhaupt gar kein Gegnerinnendruck da ist, fällt dann das 1:1. Spanien kann dann aber in der 17. Minute das 2:1 erzielen durch Redondo, in der 36. Minute dann auf 3:1 erhöhen über Aitana, die hier ihren Doppelpack schüren kann, nachdem es eine schöne Flanke von Parallelo zu Redondo in den Strafraum gibt. Ein bisschen die Kopie vom 1:0. Kurz vor der Pause kann dann die Eigentorschützin Codina zum 4:1 treffen nach einer Ecke von Teresa von rechts. Kommt der Ball dann irgendwie zu Codina, es wird noch auf Abseits überprüft, gilt dann aber nicht. Oder sie ist auf jeden Fall nicht abseits. Und in der zweiten Halbzeit muss Spanien relativ wenig machen. Die Schweiz kann nicht wirklich viel tun. Und in der 70. Minute trifft dann Hermoso sehr schön zum 5:1. Jolle, wie haben dir denn beide Teams gefallen? Oder wir fangen erstmal mit Spanien an. Wie hat dir denn das Team gefallen, was jetzt im Viertelfinale steht?
Ja, Spanien ist da locker durchmarschiert. Man konnte sich ja fragen, wie sie jetzt halt auf diese hohe Niederlage gegen Japan reagieren würden. Die haben groß rotiert. Ich glaube, 5 Leute inklusive Torhüterin waren neu in der Startelf. Und sie haben das ziemlich locker gewonnen. Also 1:5 ist sehr deutlich. Und das war eigentlich auch die ganze Zeit auf dem Platz so. Die Schweiz hätte eine Chance gehabt, wenn sie es geschafft hätten, irgendwie mit Körperlichkeit, irgendwie Sprintduellen oder so, sich irgendwie in dieses Spiel reinzuarbeiten. Aber es lief halt an ihnen vorbei und dem hatten sie nicht so richtig was entgegenzusetzen. Also das hat man auch hinterher in den Interviews gehört, dass sie, also die Schweiz, wir wollten eigentlich über Spanien reden, ne? Aber die Schweiz hat zugegeben, dass es eigentlich schon ein Klassenunterschied war und sie vom Ball nicht so richtig viel gesehen haben und haben ja auch ihr Tor selber nicht geschossen, sondern das war halt ein verunglückter Rückpass und waren eigentlich chancenlos.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich habe auch verwirrt, es war vollkommen in Ordnung und es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, eine Mannschaft isoliert von der anderen zu betrachten. Nele, wie hast du denn auf das Spiel geblickt?
Ja, also ich habe in meinen Notizen stehen, Spanien kann im Spielaufbau machen, was sie wollen. Das Gegenpressing von Spanien ist von einem anderen Stern. Also ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Nicht nur, dass das Spiel für mich, für meine Verhältnisse sehr früh morgens war, sondern auch, dass ich nur auf Spanien geschaut habe. Und was mir an dem Spiel am meisten aufgefallen ist, ist, wie schlecht die Schweiz da gespielt hat. Also die haben den Ball im eigenen 16er schon verloren. Spanien konnte Flanken schlagen, wie die wollen, durchs Zentrum, über die Flügel. Also auch eine Notiz aus meinen Notizen ist die Schweiz wirklich so schlecht oder Spanien einfach unfassbar gut? Und ich glaube, ich habe dahinter geschrieben beides. Der spanische Ballbesitzfußball macht wirklich sehr, sehr viel Spaß anzugucken. Und gerade das eine Tor, die Entstehung vor dem Tor in der 36. Minute, da stehen 4 Abwehrspielerinnen von der Schweiz und behindern sich gegenseitig. Also das hat mich schon ein bisschen fassungslos zurückgelassen, also die Schweizer Leistung. Ich habe mir noch aufgeschrieben, so zu dem Spiel generell, dass Bonmati mir da wirklich unfassbar gut gefallen hat. Die Mittelfeldspielerin gehört, ich glaube, ich müsste nochmal nachgucken, wie viele Pässe über sie gespielt hat, aber sie hatte auf jeden Fall eine Completion Rate von 90% und das ist also wirklich, finde ich, überragend, wie großartig die Bälle verteilt hat und wie sie sich ins Spiel eingebracht hat. Also, wie die Schweiz in der Vorrunde ohne Gegentor bleiben konnte und dann so gegen Spanien aufläuft, das lässt mich ein bisschen ratlos zurück, bin ich ganz ehrlich.
Na gut, aber man hat halt auch in den Gruppenspielen gesehen, dass die Schweiz nach vorne nicht so richtig viel sich rausspielen kann. Und wenn du dann natürlich gegen Gegnerinnen spielst, die dir einfach technisch und taktisch überlegen sind, dann kommst du ja gar nicht in die Situation, in denen du die Talente, die du selber hast, irgendwie ins Spiel bringen kannst. Und so lief ja das Spiel an denen einfach komplett vorbei. Ne? Also Schweiz hatte irgendwie 30% Ballbesitz und Spanien dementsprechend 70 und Schüsse irgendwie 2-26 aufs Tor, 1-10 und so weiter. Also da kann man jetzt eigentlich, Pässe da natürlich auch, kann man das so durchgehen. Ich fand spannend, dass Spanien eigentlich ausschließlich über links gekommen ist aber auch mit Flanken sich irgendwie reingespielt hat. Also nicht nur Kombinationen durchs Zentrum. Das ist ja was, was sie durchaus auch können. Und die hatten halt auch überhaupt keine Angst, in diesen Defensivblock von der Schweiz reinzuspielen. Das ist, wenn du selber überlegen bist, also angenommen, irgendwie man spielt selber gegen 10-Jährige oder so, dann denkt man sich, okay, ein Risiko passt jetzt hier da in diese Traube rein. Das lasse ich, also wenn man das gegen ebenbürtige Leute macht, dann macht man das halt nicht. Aber in dem Moment waren die halt da auch tiefenentspannt und dachten sich, na Gott, selbst wenn wir den nicht im ersten Zug verarbeitet bekommen, dann dribbelt man sich dann irgendwie anschließend raus oder zieht einfach das Gegenpressing-Netz zu und dann hat man den Ball auch wieder. Und von daher waren die überhaupt nicht unter Druck. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Spanien irgendwie an seine Grenzen geht oder überhaupt ins Grübeln oder Schwitzen kommt. Also einfach entspannt. Sie waren einfach eine Klasse besser. Und die Schweiz musste fighten, dass sie überhaupt was mit dem Spiel zu tun hat. Und dementsprechend hat dann halt auch viel geklappt bei Spanien.
Ja, aber wenn du da auch nochmal das Gruppenspiel gegen Japan nochmal mit reinnimmst, da hat man ja wirklich auch gesehen, dass auch Spanien sehr viele Schwächen hat, gerade über die Außen und gerade über die Flanken und mit schnellen Spielerinnen. Und wenn ich jetzt Inka Grings wäre, also die Nationaltrainerin von der Schweiz, dann würde ich mir doch angucken, wie hat Japan das gemacht und wie kann man Spanien überrennen. Ist halt blöd, wenn du als Schweiz nicht diese Schnelligkeit hast, aber dann kannst du dir ja trotzdem taktisch da 2-3 Sachen ausdenken, um zumindest irgendwie eine Chance zu haben. Aber du hast es eben schon gesagt, die Schweiz ist komplett untergegangen in dem Spiel.
Also ich finde, sie haben sich angepasst. Sie haben ja gesehen, dass Japan Spanien auch ausgekontert hat. Und dementsprechend tief stand der Defensivblock der Schweiz. Den Raum haben sie ihnen nicht gegeben, haben es aber eben trotzdem nicht geschafft, lange Zeit irgendwie das Spiel eng zu halten. Und das war, glaube ich, schon der Plan. Und das war auch ein sinnvoller Plan, dass man die sozusagen also versucht, einfach nicht so viel Raum für die Kombination zu lassen. Aber es hat halt nicht geklappt, ne? Also wenn die einfach besser sind, dann ist das schwierig.
Ja, und gleichzeitig war es eben auch so, dass zum Beispiel den Pubel, die ich im letzten Gruppenspiel noch relativ auffällig fand, überhaupt gar keinen Raum gesehen hat. Rabona Bachmann sich die Bälle eben, weil die Schweiz versucht hat, die Räume eng zu halten, eben auch relativ tief aus der eigenen Hälfte holen musste und gleichzeitig dann die Flügel für Spanien, die konnten die perfekt überlagern mit Paraguelo und auch mit Hermosa, das Hermoso auf links und eben auch Redondo und Aitana auf rechts und gleichzeitig eben eine Esther, die zwar jetzt kein Tor erzielt hat, aber einfach, weil sie mit im Spiel war, einfach Gegenspielerinnen auf sich gebunden hat und damit dadurch auch immer wieder, so fallen ja zwei der Tore und so fallen eben beide Tore für Aitana, weil sie im Rückraum komplett frei steht, weil die Schweiz darauf überhaupt nicht achtet und das gerade dieses Zusammenspiel, Flanke, dann ist es entweder Redondo, die ablegt oder irgendwer anders, sage ich mal, und dann kommt es irgendwie zu Aitana oder zu irgendeiner Spielerin, auch Theresa, die dann auch ab und zu mal aus dem Rückraum abschließen konnte oder eben auch Hermoso. Das hat mir unfassbar gut bei Spanien gefallen und bei der Schweiz. An sich war der Plan, ging bestimmt in die richtige Richtung, aber es ist halt auch komplett auf Kosten jeglicher Offensivbemühungen. Geraldine Reutler war auch irgendwie überhaupt nicht im Spiel, fand ich. Sie wirkte sehr frustriert im Mittelfeld. Und so muss man auch einfach sagen, war das Ergebnis in dieser Deutlichkeit für mich auch, ging auch in Ordnung.
Ja, also total. Also Reuteler gar nicht ins Spiel gekommen, obwohl die ja wirklich auch was drauf hat. Hat mich auch gewundert, dass sie es nicht geschafft hat, sich irgendwie reinzubeißen. Aber es lief komplett an ihr vorbei. Ich fand offensiv, also ne, Zirnogorcevic und Bachmann und Pjubel haben schon rotiert. Also die fand ich relativ flexibel. Also das haben sie versucht, dass sie sozusagen nicht immer gegen die gleiche Wand laufen, sondern die Positionen ein bisschen durchtauschen. Und zur zweiten Halbzeit hat Inka Grings ja dann nochmal klarer auf ein 4-5-1 umgestellt, also quasi die Mittelfeldkette nochmal verstärkt. Aber ich fand auch die zweite Halbzeit ein bisschen besser von der Schweiz, aber muss auch sagen, dass Spanien schon auch nochmal zwei Gänge rausgenommen hat und dann erst, nachdem die nochmal groß durchgewechselt haben, gab es dann nochmal eine Schlussoffensive von Spanien, aber zwischendurch haben sie sich auch entspannt einfach ein bisschen mit Passspiel erholt.
Ja, und dann darf man auch nicht vergessen, dass bei Spanien Alexia Putellas 76 Minuten, glaube ich, auf der Bank gesessen hat, also die ist einfach wahrscheinlich noch nicht wieder so weit oder wurde auch einfach nochmal geschont und hat am Ende nochmal Spielzeit bekommen. Aber wenn auch eine gesunde, fitte Weltfußballerin Putellas mit dabei ist, dann ist wahrscheinlich die spanische Offensive nochmal ein Stück besser. Das darf man, also finde ich, darf man auch nicht vergessen.
Ja. Ich wollte sagen, auch Hum kam ja auch nochmal rein, auf Schweizer Seite, hat auch nochmal ein bisschen gewirbelt und hat ein paar ganz gute Aktionen. Also ich fand, es gab schon so die 3, 4, 5 Situationen, wo ein Konter oder wo man mal mit einem langen Ball halt nicht gegen die gut gestaffelte Defensive der Spanierin kommen konnte auf Seiten der Schweiz. Aber das haben sie halt dann nicht gut ausgespielt. Ne? Also der vorletzte Pass ist dann irgendwie schon flöten gegangen oder irgendwie so 30 Meter vor dem Tor abgeschlossen aus lauter Hektik, weil man wusste, okay, bis zur Grundlinie komme ich eh nicht mehr und es laufen auch nicht genügend Leute mit. Von daher, also es gab schon so ein paar Ansätze. Wenn die dann da mit einer Selbstüberzeugung alle mit rausgegangen wären, hätte es klappen können, aber ja.
Ja, und gleichzeitig war es eben auch trotzdem so, also trotzdem hat die Schweiz über 90 Minuten einen Schuss aufs Tor abgegeben und das, ne, das war in der 60. Minute, glaube ich, dann. Und dafür kam dann halt auch einfach zu wenig, selbst wenn Spanien Raum gelassen hat. Nele, was du eben noch zu Putellas gesagt hast, ja, also klar, wenn sie von Anfang an spielt, aber sie hat eben zum Beispiel gegen, es kommt immer super doll auf den Gegner oder die Gegnerinnen an, finde ich, weil sie hat eben von Anfang an gegen Japan gespielt, wenn ich mich richtig erinnere, und da ist sie ja irgendwie überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen. Also kann auch einfach, ne, es gab ja diverse Umstellungen in diesem Spiel, also du hast es halt eben auch angesprochen, aber ja, also weiß ich nicht, also wir haben es ja irgendwie immer wieder das Thema bei dieser WM, finde ich, dass Spielerinnen mitgenommen werden sind. Also ich möchte Putellas überhaupt gar keine Qualität absprechen, aber die vielleicht noch nicht vollständig bei 100% sind, die man vielleicht auch mitnehmen muss. Da bin ich mal gespannt, wie es dann, je nachdem, wie es weiterläuft, wo ich könnte mir vorstellen, dass wir Japan und Spanien durchaus noch im Duell gegeneinander. Ach nee. Doch, das kann nicht passieren. Entschuldigung, ich rede. Blödsinn.
Ja, doch, im Halbfinale wäre es möglich.
Genau. Ich überfordere mich selber. Es ist so Bäume formen war noch nie meine große Stärke. Nein, aber bin ich halt mal gespannt, ne, wenn die nochmal aufeinandertreffen würden, wie es dann aussieht. Ja, gut. Möchtet ihr noch was zu dem Spiel loswerden?
Den Punkt. Achso. Oh, sorry. endlich switchen und dann so, nein, sie wollen beide noch was sagen. Nee, ich wollte nur kurz zu dem Punkt, dass einige Spielerinnen verletzt mitgekommen sind und aber halt auch große Namen haben oder eigentlich halt auch irgendwie die Stars der Mannschaft sind. Und das haben wir ja irgendwie bei Marta auch, bei Hegerberg, bei Norwegen oder ich finde auch bei Deutschland so ein bisschen, wie man dann da auf Obi gebankt hat und so. Das fand ich okay. Ich meine, Spanien hat jetzt groß durchrotiert und wenn du weißt, du kannst sie ja später immer noch bringen, ist es vielleicht die bessere Idee, das funktionierende Team spielen zu lassen und zu gucken, ob du jetzt wirklich, also sagen wir so, für Brasilien hat es nicht funktioniert, dann Marta irgendwie von Beginn an im letzten Gruppenspiel spielen zu lassen.
Ja, bin ich voll bei dir.
Ja, was ich noch hinzufügen wollte, war, dass in der Übertragung vom ZDF 2-3 Mal gemutmaßt wurde, ob das spanische Vorrundenspiel gegen Japan extra verloren wurde, um den einfacheren Weg gehen zu können und nicht gegen Norwegen spielen zu müssen. Ich glaube, das ist Quatsch. Und das ist hat man heute dann auch in dem Spiel Norwegen gegen Dings gesehen.
Japan.
Mann.
Ich finde es auch ehrlich gesagt, also bei aller Liebe finde ich das immer der Mannschaft, die dann gewinnt, immer etwas respektlos gegenüber, muss ich einfach sagen. Also das, wie gesagt, diese ganzen, ja, sie mussten ja auch nicht gewinnen, deshalb haben sie auch nicht gewonnen. Klar kann es dann im Endeffekt so aussehen, aber ich finde, da sollte man irgendwie, also so sollte man kein Fußballspiel beschreiben oder erklären. Das ist meine persönliche Meinung. Ich verstehe, dass man das vielleicht nicht ganz rauslassen kann, aber es wurde mir eventuell auch einmal zu oft angesprochen in dieser Übertragung und finde das, wie gesagt, einfach ein wenig respektlos gegenüber der Leistung, die Japan eben in diesem Spiel gegen Spanien auch gezeigt hat. Und da bin ich bei dir, Nele. Gut, ich probiere das jetzt nochmal. Wenn wir schon über Japan sprechen, will ich tatsächlich auch auf das Spiel übergehen. Und zwar gewinnt nämlich Japan das Spiel gegen Norwegen mit 3-1 in Wellington vor 33.042 ZuschauerInnen. In der 15. Minute geht Japan durch ein Eigentor von Engen nach einer Flanke von Miyazawa in Führung. Es fällt dann für mich ein bisschen aus dem Nichts, das 1-1 für Norwegen nach einer schönen Flanke von Engen auf der rechten Seite trifft Reiten mit einem Kopfball ins Tor, könnte man sagen. Ja, und dann fand ich es ein bisschen schwierig, diese restliche erste Halbzeit zu bewerten. Da können wir gleich einmal drauf gucken. In der zweiten Halbzeit geht es dann aber wieder sehr gut los für Japan. Und somit gehen sie in der 50. Minute auch wieder in Führung durch Jimmy Su. Japan kommt über links mit Endo. Der Ball kommt zu Hasegawa und wieder schönes Passspiel von Japan im gegnerischen Strafraum. Und Hansen ist dann zu weit weg von Shimizu, die dann eben aus rund 10 Metern zum 2-1 verwandeln kann. Norwegen hat durchaus Probleme, sich selber Torchancen zu erarbeiten. Und dann ist es nochmal Japan, die in der 81. Minute durch die starke Miyazawa zum 3-1 treffen, die sich gut von Bielde löst und dann zu ihrem insgesamt 5. Treffer in diesem Turnier einschieben kann. Nele. Ich würde jetzt einmal mit dir anfangen. Und zwar, wie haben dir denn die Japanerinnen gefallen?
Oh, sehr gut, tatsächlich. Also die spielen wirklich einen ganz überragenden Fußball. Diese Schnittstellenpässe, auch wenn sie die 8.000 Mal spielen und die vielleicht nur 7.800 Mal ankommen, die 200, die ankommen, einfach einrahmen und immer wieder auf Repeat stellen, das ist großartig. Wir haben das ja auch, also man hat das ja auch in dem Vorrundenspiel gegen Spanien schon gesehen. Das ist richtig ganz großes Tennis und es macht tatsächlich sehr viel Spaß, Japan zuzugucken. Das der erste Gegentreffer für Japan bei dieser WM in diesem Spielfeld, das lässt mein kleines Herz für Norwegen ein bisschen schlagen. Ja, also mir hat tatsächlich bei dem Spiel vor allem, also ich muss mal kurz den Bogen wegmachen von Japan, damit ich gleich nochmal Japan loben kann. Norwegens extreme Defensivformation hat mir richtig gut gefallen. Also diese Fünferkette und die davor stehende tiefe Viererkette, das finde ich, war eine sehr gute Idee, um gegen dieses Japan bei dieser WM zu versuchen, was zu erreichen. Die ersten Minuten gehören ganz klar den Japanerinnen. Und auch wie das 1-0 fällt, da ist Norwegen unkonzentriert in der Abwehr, die ich eben sehr groß gelobt habe. Über das ganze Spiel gesehen fand ich die Abwehrleistung von Norwegen aber sehr, sehr, sehr passabel gegen dieses Japan. Also das muss man hervorstellen. Und ja, ich glaube, über Japan sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es inzwischen, also was heißt inzwischen, dass Japan sehr, sehr groß mit zu den Top-Favoritinnen gehört. Also diese langen Abschläge über die Flügel, die haben gegen Norwegen jetzt auch gezeigt, dass sie auch durch die Mitte ganz gut, also sehr gut spielen können. Und also es macht einfach Spaß, denen zuzugucken beim Fußballspielen.
Ja, total. Ich habe ja schon ein bisschen geguckt bei der Norweger Fünferkette. Da ist ja Eng quasi zentral, so Libero-mäßig aus dem Mittelfeld, hat sich da dazwischen geklemmt. Offensiv war es ja dann 4-3-3. Und als dann auch noch Eng quasi mit ihrem langen Bein für das Eigentor zuständig war, dachte ich mir, okay, was macht das jetzt mental mit dem Team, weil man hat sie extra als Verstärkung da und dann kommt quasi der Rückstand durch sie zustande. Ist natürlich so ein bisschen unglücklich, aber ja, generell würde ich auch sagen, gute Idee, die Japanerin tief zu empfangen, weil wenn man so mitspielt wie Spanien, haben die Japanerin gezeigt, was sie dann, wie sie dich dann zerlegen. Von daher, das war wahrscheinlich die richtige Idee taktisch. Ich war mega überrascht, dass Japan auch von Beginn an auch mit hohen Flankenbällen und Kopfbällen im 16er der Norwegerin unterwegs war. Also Asien gegen Skandinavien, da kommt man jetzt nicht als erste Idee drauf, dass das der Weg sein könnte, aber konnten sich da tatsächlich auch so in den Luftduellen ganz gut behaupten, einfach weil sie so eine krass gute Raumaufteilung haben und einfach als Gruppe so diszipliniert das lösen, dass sie einfach immer eine freie Option finden und technisch auch so stark sind. Also ich meine, das hört sich an wie eine Floskel, aber es ist halt so. Japan ist so gut als Team taktisch zu verschieben und so fleißig die Räume für die anderen freizulaufen, dass sie halt, selbst wenn sie einen Kopf kürzer sind, dann einfach den Raum haben, um hochzugehen, um anzulaufen, um den Schritt schneller da zu sein, um genug Zeit zu haben, um den Ball zu verarbeiten. Einfach mega, mega schön, den zuzuschauen beim Fußballspielen. Nele, muss ich dir absolut recht geben.
Ja, und ich finde es einfach auch, also nochmal anders als beim Spiel gegen Spanien, wo es ja schon immer das gleiche Schema, sag ich mal, wie die Tore da gefallen sind. Ganz viele Unterzahlsituationen im Endeffekt, die es hier zwar auch gab, aber ich fand einfach schön, dass sie nochmal gezeigt haben, okay, wir können nicht nur den einen Steilpass durch die Ketten, durch des gegnerischen Teams, sondern wir können eben auch uns über die Flügel kombinieren. Und ja, sie wirkten selbst nach dem 1-1, finde ich, nie wirklich, als würden sie die Kontrolle über dieses Spiel abgeben. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil es ja doch nochmal eine andere Situation war zu dem Spanien-Spiel, weil du natürlich erstens in der K.O.-Runde bist, aber zweitens, weil es eben auch zwischenzeitlich diesen bisschen out of nowhere Zwischenstand des 1-1 gab. Aber trotzdem, also ja, ich in der zweiten Halbzeit, wie sie es trotzdem geschafft haben, durch einen Norwegen, was dann defensiv auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser ins Spiel kam. Aber offensiv, also da gab es zwei, dreimal Momente über rechts, über Graham Hansen, als Savic dann auch drin war. Da muss ich übrigens auch sagen, dass ich nicht verstanden habe, warum da erst so spät gewechselt wurde. Also ich finde, man konnte ganz klar sehen, dass mit einer Savic zum Beispiel das Offensivspiel durchaus nochmal eine andere Note bekommen hat. Und da verstehe ich nicht ganz, warum man bis an die Stundenmarke gewartet hat. Nele, du hast gesagt, an sich hat dir Norwegen nicht schlecht gefallen, aber trotzdem finde ich, kann man schon das Spiel unterteilen in diese Stundenmarke, wo es dann durchaus noch besser von Norwegen wurde. Oder siehst du
ja,
das anders?
Ja, voll. Also total. Also das kann ich genauso unterschreiben. Ich gerade in diesen, es gab irgendwie bis zur 65. keine wirkliche Torgelegenheit für Norwegen in der zweiten Halbzeit. Und auch, also in dieser Phase hat Japan auch irgendwie den Ball nicht mehr so richtig nach vorne gebracht, nach dem Führungstor wieder. Das Spiel ist da so ein bisschen dahingeplätschert, aber was mir in dem Spiel bei Japan auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist, wie stark sie auch im zweiten Ball waren. Das habe ich so gegen Spanien nicht gesehen. Das war gegen Norwegen wirklich, also aus meiner Sicht, tausendmal besser. Ich hatte das Gefühl, dass Norwegen nach dem Ausgleich, der auch wirklich, obwohl er wirklich aus dem Nichts gefallen ist, großartig herausgespielt war. Also da einfach mal Japans Stärke gespiegelt zu haben mit einem langen Abschlag über die Flügel und dann sich in der Mitte gegen zwei Japanerinnen durchsetzen, kann man ruhig mal machen. Also da hat mir Norwegen, da war mir Norwegen ein bisschen mit dem mehr Selbstbewusstsein und die mit der eigenen Spielidee Japan über die Flügel in die Knie zu zwingen, hat mir Norwegen in der Phase einen Ticken besser gefallen, aber es ist dann irgendwie auch wieder auseinandergefallen, dieser Druck nach vorne und die Idee in der ersten Halbzeit. Und ja, also mein Herz, ich habe wirklich vielleicht einfach ein großes Herz für die großen Namen bei dieser Weltmeisterschaft, die alle in der Reihe ausscheiden. Also ich glaube, als nächstes trifft das meine Französin. Aber ja, es ist halt einfach so. Ja, ich hab schon ein Herz für französischen Fußball. Ich glaube, das ist auch hinhänglich bekannt, aber eine Herderberg, eine Marta und also, dass die alle nicht mehr dabei sind, das ist irgendwie für mich so meine Frauenfußballgeneration, so mit die ich halt angefangen habe, wegen denen ich angefangen habe, Frauenfußball zu gucken und dass die jetzt alle nach und nach ausscheiden. Ich habe jetzt schon Schiss vor dem letzten Spiel von Rapinoe. So, das ist irgendwie, ja, die großen wackeln.
Zum Glück bin ich noch älter, dass das gar nicht meine
Generation. Nee, aber ja, also die großen wackeln und das auch völlig zu Recht, wenn man solche Spiele wie von Japan sieht oder von Marokko und Kolumbien. Und das ist eigentlich, glaube ich, nur gut für den Frauenfußball.
Ja, also in Summe, aber gut, Japan mit dem Titel 2011 ist ja sozusagen jetzt nicht so ganz aus dem Nichts dahin gekommen.
Das ist so ein bisschen wie dieser Geheimfavorit Belgien, der immer bei den Männern genannt wird, finde ich. So ist, also das finde ich ist eine sehr gute Analogie zum Japan beim Frauenfußball. Die hat man immer irgendwie auf dem Zettel, aber die sind halt einfach auch geografisch weiter weg von mir als jetzt europäische Spielerinnen und Spieler.
Genau, ja, aber klar haben die sich dann mit dem Titel 2011 auch irgendwie so ins Bewusstsein, und dann kamen ja auch noch ein paar Finals danach, ins Bewusstsein gespielt. Ich wollte noch mal sagen, dass Norwegen im Gegensatz zur Schweiz das natürlich viel besser gelungen ist, obwohl, also ich fand, das waren zwei sehr ähnliche Duelle so vom Setup, ne? So die vielleicht etwas kleineren Ballbesitz, Kombinationsfußballerinnen gegen die großen Kanten, die vielleicht ein bisschen physischer reingehen. Und auch wer Favorit und Underdog ist, das war auch irgendwie jeweils klar. Und Norwegen ist es im Gegensatz zur Schweiz eben besser gelungen, sich so reinzufighten, vor allem als sie den wirklich geil rausgespielten Ausgleich erzielen konnten. Da hast du ja richtig gemerkt, okay, hier wird morgen Luft gewettert, da geht nochmal was. Und dann haben sie auch ein bisschen mehr hingelangt in den Zweikämpfen, was ich gut fand. Das war jetzt nicht unfair, damit eben das Spiel nicht so an ihnen vorbeiläuft, haben sich da so reingearbeitet, dann war es durchaus spannend. Also ich dachte mir vorher, okay, das kann jetzt wirklich so sein, dass Japan dagegen so einen Block anspielt und das Tor auch nicht findet und das super zäh wird. Japan zerspielt Norwegen einfach von Minute 1 an und zerpflückt die genauso wie Spanien. Aber so ist es nicht gekommen. Also Norwegen konnte wirklich richtig gut dagegen halten. Also klar waren sie der Underdog und haben ja auch verloren. Aber ich finde, da ist mental eben auch nochmal nach dem Ausgleich so ein bisschen was passiert. Und dann zweite Hälfte eben eher wieder lange nix, bis dann eben die von euch irgendwie angemahnten zu späten Wechsel kamen. Da wurde es dann nochmal offensiver, mehr Risiko. Und dann läuft es halt auch mal in den Konter, auch klar. Ganz am Ende fand ich jetzt auch Yamashita nochmal mit der Mega-Parade. Da war aber eigentlich auch schon alles zu spät. Das war ja, glaube ich, auch schon in der Nachspielzeit. Also so richtig spannend ist es nicht geworden, weil die Wechsel der zwei Tore Vorsprung, das war ja so ein bisschen zeitgleich, ne? Also hätte es noch 2-1 gestanden und dann wäre diese norwegische Offensive gekommen, hätte es nochmal spannend werden können. Aber so war es dann eigentlich ein ungefährdeter Sieg von Japan.
Ja, also es war, das 2-1 kam ja in der 50. Minute und in der 63. kam dann Zellweg und in der 81. fällt das 3-1, also Hegerberg noch in der 74. Also man hatte schon Zeit, aber klar, trotzdem, das ist das, was ich eben meinte, irgendwie war es, selbst dann hat Japan das sehr taktisch durchdacht zu Ende gespielt. Du konntest auch den Trainer auf der Seitenlinie immer wieder sehen, wie er gut sortiert hat, die Mannschaft immer wieder auch irgendwie so angezeigt hat, so habe ich es auf jeden Fall verstanden, ein bisschen Ruhe reinbringen. Nach dem 3-1 gab es ja nochmal eine Chance über Miyazawa. Ich glaube, es war dann auch abseits, wo die Ballannahme nicht optimal ist, wo er dann auch sagt, hey, komm hier, ne, lieber kein Risiko jetzt mehr gehen. Wir führen 3-1, hier passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Und ja, ich finde halt, dass Japan bis jetzt in jedem Spiel, was ich von denen gesehen habe, einfach wie das Team mit der, ich sag mal, reiferen Fußballidee wirkt. Also einfach egal, gegen welche Mannschaft, gegen welches Team, Entschuldigung, sie spielen, sie wirken für mich immer so einen Ticken wacher, es wirkt alles einen Ticken besser durchgeplant und wie gesagt, das macht mir auch einfach extrem viel Spaß, wie euch beiden auch, ihn beim Fußballspiel zuzugucken. Und ich glaube, das ist ja, ich kann es voll auch verstehen mit den Idolen, die man ja irgendwie hat oder mit den großen Namen. Gleichzeitig finde ich, ist das auch für potenziell nachkommende SpielerInnen eine gute WM, um zu zeigen, so ey, es ist Platz für neue Idole da. Es ist Platz, irgendwie uns jetzt selber auch einen Namen zu schaffen. Und das finde ich irgendwie auch ein sehr schönes Zeichen.
Ja, und es ist vor allem auch Platz für mehr als 16, 24 Teams bei einer Weltmeisterschaft. Es sind ja jetzt 32,
genau,
regiert mich bitte. Genau. Das freut mich tatsächlich sehr, weil wir natürlich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, natürlich auch sehr aus einer eurozentristischen Perspektive auch auf Fußball gucke und natürlich schaue, was machen die europäischen Teams. Und natürlich gehört Japan auch zu den großen Favoriten, also schon natürlich schon vor der WM und beweisen das einfach auch nochmal mehr. Und ja, also das ist eine wirklich großartige Fußball-WM bis hierhin, trotz oder gerade, ich wollte gerade sagen, wegen des deutschen Ausscheidens, gerade auch trotz des deutschen Ausscheidens.
Skandal!
Entschuldigung.
Nein, also, Entschuldigung. Nee, also auch trotz des deutschen Ausscheidens macht die Weltmeisterschaft mehr als Spaß zuzusehen und solche Spiele wie jetzt Japan gegen Norwegen oder auch ja, das, was jetzt noch kommt. Ich freue mich wirklich sehr auf Marokko gegen Frankreich und auch auf England gegen Nigeria. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Und ich bin auch gespannt, was Japan in einem nahenden Viertelfinale machen wird.
Ja, so, da fallen mir jetzt gleich ein paar Sachen ein. Und das eine, diese 32er WM, muss ich auch sagen, hatte ich ein bisschen Schiss vor, dass die Qualität da nicht stimmt, dass es irgendwie zu hohe Ergebnisse gibt. Überhaupt nicht der Fall. Dann hieß es auch so, ach ja, das mendelt sich dann so aus und dann kommen die Favoriten weiter und dann haben wir quasi wieder so eine Art EM mit USA und Japan noch übrig, so ungefähr in der K.O.-Phase. Ist auch überhaupt nicht der Fall. Also, ne, Nigeria ist weiter, Jamaika ist weiter, Südafrika ist weiter, Marokko ist weiter. Mega überraschend. Und auch die rausgegangen sind, haben sich mega gut präsentiert. Es ist auch schön für den Kopf, wenn man nicht immer, ja, also wenn jetzt der zweite, irgendwie der Gruppendritte mit dem Torverhältnis im Vorspiel, also die Rechnerei bei 24 Teams oder so, wie, wenn das mit einer Gruppe weniger ist, das war auch immer mega nervig. Also da habe ich mich total gefreut. Und ich bin auch traurig, dass Deutschland rausgegangen ist, ne? Also weil die Skills sind da, wir wollen jetzt nicht so lange über Deutschland sprechen, aber das Talent ist da, die sind auch von den Charakteren, ich mag die, ne? Ich gönne denen jeden Erfolg, es hätte mich auch total gefreut, aber wenn man selber nicht so wie Japan als Kollektiv funktioniert oder seine Stärken irgendwie so auf den Platz bringt, dass sie irgendwie gewinnbringend sind, also dass die alle was können, ist ja klar, dann ist das auch okay. Also nur weil man sozusagen ein gewisses Fitnesslevel und einen organisierten Fußball in einer heimischen Liga hat und deswegen gewohnt ist, taktisch gut formiert aufzutreten und dadurch irgendwie so automatisch gegen andere Länder einen Vorteil hat, das ist weg. So, das Niveau ist hoch weltweit und das ist ja gut, ne? dass wir sozusagen weltweit nicht dann irgendwelche Luschentruppen haben, sondern anständige Teams. Das ist geil und so Brasilien und Deutschland hatten da jetzt das Nachsehen. Und jetzt nochmal ganz konkret zu Japan, wenn man so sagt, die verschieben gut oder so. Dann ist ja häufig damit irgendwie so defensiv gemeint. Aber ich finde halt auch, wie die sich offensiv zueinander bewegen. Also die Abstände, die sie zueinander und auch zu den Gegnerinnen halten, so dass sie Optionen haben. Ich fand das immer wieder erstaunlich. Sie haben ja dann gemerkt, okay, da gibt es also diese Fünferkette, gegen die wir anlaufen. Und dann haben sie auch in der zweiten Halbzeit dann im Angriff rotiert und sind halt auch zeitgleich alle sozusagen in die Schnittstellen gegangen, reingeschoben und zurückgekommen. Und haben dadurch natürlich so ein bisschen dieses Abwehrstellen, Abseitsfalle stellen, macht es dann schwieriger, weil du nicht weißt in der Defensive von Norwegen, hey, ziehen alle mit, haben das alle auf der Uhr. Stress natürlich auch, ist total anstrengend für den Kopf. Und dieses Pendeln hat eben, wenn vorher die zwei Ketten von Norwegens super eng waren, sodass da kaum Möglichkeit war, einen Ball reinzuspielen, haben sie es dadurch halt, indem sie selber hoch angelaufen sind, also kollektiv die ganze Kette nach hinten geschoben, dann sich fallen gelassen, zack, Platz da gehabt und so. Also verschieben ist eben nicht nur defensiv wichtig, sondern das haben sie halt gezeigt, wie man das offensiv macht. Und so eine kollektive Spielidee, ne, da ist ja Deutschland nie hingekommen, dass man sagt, also ne, lauter Einzelkickerinnen, die auch so ein bisschen mal hier Doppelpass oder so spielen können, aber dass du wirklich als größere Gruppe was zusammen rauskombinierst, das kann man sich bei Japan abschauen, deswegen völlig verdient weiter.
Gut. Eigentlich ganz, ganz passend zum Thema, beziehungsweise ich mache ja nicht den gleichen Fehler wie eben, ich möchte dir gerne noch was sagen.
Nee, danke.
Ist ja alles hier wird wie früher in der Schule, es ist hier ein bisschen anders. Früher in der Schule kam immer dieses so, hat jemand Fragen, niemand hat sich gemeldet, weil niemand die Person sein wollte, die zugibt, dass sie irgendwas nicht verstanden hat. Das ist hier anders, das finde ich schön, dass ihr ehrlich sagt, wenn ihr noch was sagen möchtet. So, jetzt möchte ich aber auch noch mal was sagen. Und zwar möchte ich euch noch über die morgigen Spiele informieren. Und es geht ja los morgen früh um 4 Uhr mit der Niederlande gegen Südafrika, wird übertragen in der ARD Sportschau. Und das Spiel findet in Sydney statt. Und zu diesem Spiel, da war Annika bei der Pressekonferenz für uns und es gab, ich möchte sie ungefähr paraphrasieren mit den Worten, dass es eine der besten Pressekonferenzen gewesen sein muss, auf der sie je war. Und sie hat mir einen Haufen von Audio-Snippets geschickt. Ich möchte euch jetzt eins vorspielen. Und zwar wird da die südafrikanische Trainerin gefragt, ja, ob die so ein bisschen die Pressestimmen beziehungsweise die Stimmen von der niederländischen Pressekonferenz, was sie damit denn veranstalten würde oder wie sie das sieht. Und da denke ich mal, hören wir jetzt einfach mal rein.
Hello, my name is Tjeerd with Dutch Press Agency AMP. I have two questions for the coach. This morning in the Dutch press conference, coach André Jonker said we're playing one of the smaller nations. Does that give you energy, renewed energy, to prove them that the sky is the limit?
Look, we've been underestimated so many times before. I think this group has shown that nothing can stand in the way. This group has shown when the chips are down that they can stand up. We know who we're playing, but they don't know who they're playing. Because this group, when the chips are down, in all our matches, they've just gotten better and better. And all I can say is that there's going to be a match tomorrow.
Ja, ich finde es einfach sehr, sehr schön, weil sie auch nochmal klar macht, dass es einfach was ihr eben auch schon angesprochen wurde, wie wir auf diese WM gucken, ist halt eben auch sehr eurozentristisch. Und dass wir ja gerade unter anderem bei afrikanischen Teams, aber ja eben auch ein bisschen bei den asiatischen Teams eben einfach den generell erstmal so eine Fähigkeit oder die Berechtigkeit absprechen, überhaupt weiter in dem Turnier zu sein. Das finde ich, lese ich schon, habe ich ein paar Mal gelesen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Antwort auf das, was eben der holländische Freiherr Anders Jonker gesagt hat, und finde ich eine sehr, ja, einfach wie sie ihr Team auch nochmal lobt, die einzelnen Spielerinnen und einfach die Mentalität dieses Teams nochmal betont. Und ich finde, genau das hat man ja unter anderem in diesem Spiel gegen Italien ja auch gesehen. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Es ist sehr, sehr früh. Aber sowieso Empfehlung, weil Steffi Bartschuk das Spiel kommentieren wird, wenn ich das richtig gesehen habe.
Yes, mit einer Menge Kaffee.
Ja, ich glaube, wir alle mit einer Menge Kaffee. Genau, das ist nicht das einzige Spiel. Und zwar gibt es um 11 Uhr natürlich dann noch das Spiel zwischen Schweden und der USA in Melbourne. Also ich würde sagen, es geht, wie es mit Hochkarätern heute angefangen hat, geht's einfach direkt weiter. Und ich freue mich sehr doll darauf. Wir kommen hier jetzt zum Ende. Es ist eine sehr ausführliche Konferenz dieser beiden Spiele geworden. Das freut mich sehr. Ja, praise where praise is needed quasi oder beziehungsweise deserved. Und dann möchte ich als allererstes der lieben Jolle danken, dass sie dabei war. Dankeschön.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und hier die Minuten voll schwallern durfte. Vielen Dank.
Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei Nele, dass sie dabei war. Lieben Dank, Nele.
Ja, sehr gerne. Also Jolle, du hast überhaupt nicht geschwallert. Ich habe dir sehr gerne zugehört.
Gut, und mit diesen netten Worten gegenüber oder unter den Gästinnen verabschiede ich mich auch. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht euch ein schönes Wochenende.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.